Radio 1 vom Filmfestival Cottbus. Live aus dem Filmtheater Weltspiegel. Mit Knut Elstermann.
Bis 21 Uhr sind wir hier zu Gast im schönsten Kino Brandenburgs im Weltspiegel, sind im Café und das ist der Freitag. Der Freitag ist normalerweise, ist er ja auch, der publikumsstärkste Tag. Logischerweise, die Leute strömen in die Kinos. Im Augenblick haben wir den Eindruck, ist gar nichts los hier, aber es liegt daran, dass die Leute alle im Kino sind. Jetzt läuft zum Beispiel das Kurzfilmprogramm. Die Jury entscheidet dann noch heute, also alle Kurzfilme im Wettbewerb laufen jetzt hintereinander weg. Ein wunderbares Programm und auch wir haben ein großartiges Programm, haben sehr viele Filme für Sie, die wir Ihnen ans Herz legen wollen. Wollen reden über das ungarische Kino in diesem Jahr, ja ein Schwerpunkt hier in Cottbus, reden über einen neuen tschechischen Film nach einem Roman eines sehr berühmten Autors, den auch in Deutschland viele Leute gut kennen, reden über einen neuen Gundermann-Film. Jawohl, also nach dem Spielfilm gibt es jetzt nochmal einen Dokumentarfilm, sehr persönlicher Blick auf den Mann aus der Lausitz, der also hier gleich um die Ecke gelebt und gearbeitet hat. Also wir haben sehr viel vor, bleiben Sie bei uns, 2 Stunden lang bekommen Sie hier den besten Überblick über das aktuelle osteuropäische Kino, der möglich ist, wenn man nicht hier ist beim Festival. Denn logischerweise bekommt man hier alles geboten, was man wissen will. Wir sind live dabei beim Festival des osteuropäischen Films, schauen zunächst auf den Wettbewerb. Morgen werden ja die Preise verliehen, die begehrten Preise hier in Cottbus. Ein Kandidat ist jetzt hier bei mir, also der Regisseur des Films Nationalstraße oder Narodny Trida. Ein Roman, den auch in Deutschland durchaus Leute gelesen haben. Es ist ein sehr bekannter Autor, schreibt neuerdings sogar auf Deutsch, was ich mal sehr beeindruckend finde, nämlich Jaroslav Rudic. Dieser Roman ist verfilmt worden wiederum von einem Regisseur, den wir auch ganz gut kennen. Der hat mit Schmidtke ein tolles Debüt damals gemacht, hat in Babelsberg studiert, spricht deshalb auch fantastisch Deutsch und lebt auch mehr oder weniger immer in Berlin. Das können wir alles gleich klären. Erstmal ganz herzlich willkommen, Regisseur von Nationalstraße, Stepan Altrichter. Hallo, ahoi.
Ahoi, schönen guten Abend, danke für die Einladung.
Schön, dass du hier bist und du hast mir gerade erzählt, es ist nicht das erste Mal, dass du in Cottbus bist. Du warst vor vielen Jahren mal hier und verbindest aber sofort so schöne, positive Emotionen mit diesem Festival. Warum?
Ja, tatsächlich. Also wir waren schon im ersten Jahr an der HFF, waren wir hier mit unserer Professorin. Ich habe hier Leute wie István Szabó kennengelernt und mit den Kurzfilmen waren wir dann hier mit meinem ersten Film. Und ich habe ja vorher uns haben darüber unterhalten, das ist tatsächlich für mich wie so eine Kreuzberger Kneipe hier. So, es ist halt nicht der Glamour, es ist nicht das große Geld, aber es ist das Herz hier und es sind ganz tolle Filme. Ich komme gerade sehr gerührt aus einem anderen Wettbewerbsfilm, wo der unglaublich war. Ich habe andere Filme gesehen. Es ist toll, was man hier sehen kann.
Du hast Full Moon gesehen. Das ist aus Bosnien. Ein Debüt übrigens auch. Und ich finde es ganz toll, wie du schwärmst von den Konkurrenten. Also ganz selbstlos und neidlos offensichtlich. Denn das sind ja alles Leute, die morgen eventuell den Preis bekommen könnten. Jetzt ist Nationalstraße eine Geschichte, die ich so universell finde. Die könnte auch in Halle-Neustadt spielen oder hier in Sandow oder so. Eine Geschichte in einem Neubauviertel, Randsiedlung, Randmenschen, Randexistenzen. Du hast den Roman wahrscheinlich gelesen und hast dir überlegt, von den Leuten muss man irgendwie mehr wissen, muss man mehr erzählen, die auch in der Kneipe so sitzen. Was war für dich an dieser Geschichte, an diesen Leuten so fesselnd?
Naja, also es ist genauso in Tschechien, vielleicht fast noch stärker, was jetzt gerade in Deutschland und vermehrt hier im Osten passiert. Die Gesellschaft spaltet sich, gibt Leute, die frustriert sind und es tut sich so eine Lücke auf zwischen den beiden Lagern, würde ich mal sagen. Und es wird auch so konstituiert als 2 Lager. Und das ist etwas, was mich gestört hat. Van Damme, unser Hauptcharakter, ist jemand, wo ich mich eigentlich erstmal wegsetzen würde. Also das ist wirklich xenophobes, homophobes, sexistisches, ich will das böse Wort nicht sagen, aber kein netter Typ. Und das Schöne an Jaroslav Rudic ist, er hat ihm halt zugehört. Er hat ihm zugehört und ich finde, und er kann auch mit diesem tschechischen Humor so ein bisschen über ihn lachen, ein bisschen mit ihm lachen. Das ist ein bisschen immer schwammig bei uns Tschechen. Aber ich finde, genau das halt fand ich total beeindruckend, wollte ich auch mittragen, dass man eben nicht immer nur auf die anderen zeigt, wie schlimm das ist, dass sie sowas wählen zum Beispiel oder dass sie sowas sagen, was natürlich schlimm ist. Aber dass man aufeinander zugeht. Und das fand ich faszinierend.
Also die Kneipe ist sein Biotop, sein Lebensraum, die ist bedroht, dann soll also von fiesen Investoren da platt gemacht werden. Er kämpft ja auch um die Kneipe, er kämpft auch um seine Heimat, um seine Identität, versucht Geld zusammenzubringen auf brutale Weise. Und da sind wir bei so einem Punkt, du hast schon gesagt, ich fand das auch sehr kühn, jemanden über 100 Minuten zu begleiten, den man nicht unbedingt im Dunkeln treffen möchte. Also es ist ein gefährlicher Typ, er explodiert ja auch alle paar Minuten. Er ist wie so eine tickende Zeitbombe ständig. Wie hast du es geschafft, mit ihm so lange zu leben und ihn dann doch so zu erzählen, dass wir ihm bis zum Schluss folgen?
Das hat heute zum zum Beispiel auch der Produzent gesagt, das war wahrscheinlich wirklich das Schwierigste an dem ganzen Film, diese Balance zu halten. Wir haben wirklich versucht, diese Balance, die einem Buch natürlich anders funktioniert und vielleicht besser geht, weil man nicht alles so verortet auf Leinwand sieht, diese Balance zwischen, wir wollen ihn irgendwie mögen und gleichzeitig wollen wir ihn, wir wollen ihn nicht verurteilen, wir wollen einfach nur zeigen. Also ich finde ich auch ganz schön, irgendwie ist für mich beeindruckende Kunst immer, wenn Sachen aufgezeigt werden, aber nicht mir eine Meinung vorgehalten wird. Und das war aber schwierig, natürlich immer die Balance bis zum Schnitt. Also wir haben es, da änderst du klein, eine kleine Sache und dann gibt das in eine Richtung. Und tatsächlich war das auch kontrovers diskutiert. In Tschechien ist der Film sehr mit 120.000 Zuschauern sehr erfolgreich gelaufen oder läuft eigentlich noch. Und komischerweise wurde er dann aufgegriffen vom Feuilleton und sehr gut besprochen, aber wenn es einen Kritikpunkt gab, genau das, und das ist auch kontrovers daran, wie kann man so jemand überhaupt eine Bühne geben? Und das ist aber für dich auch das Progressivste an dem Film, dass er zeigt und nicht urteilt.
Es liegt sicherlich auch in dem Hauptdarsteller.
Ja. Ja, Hinek Čermák ist sehr, sehr bekannter Tschechischer, also so wie ein Jürgen Vogel Tschechischer. Der spielt natürlich immer diese Macho-Typen, aber er spielt sie halt ohne gebrochen zu sein. Und hier spielt er das und man sieht aber, was dahinter ist. Man sieht seine zarte Seele, man führt das so ein bisschen vor, also inklusive, es gibt so Szenen, die ihn tatsächlich ein bisschen als Mann entlarven auch. Und das war ganz toll, dass er da dieses Image von dem harten Typen weglegt und seine zarte Seele zeigt. Ja.
Und es gibt Rückblenden in die Kindheit, die auch nochmal einiges erklären, warum er das geworden ist, was er heute ist, ohne es zu entschuldigen. Denn dafür gibt es ja Grunde keine Entschuldigung, aber es gibt Erklärungen. Und was ich noch hochinteressant fand an dieser Figur, auch an den anderen Figuren, ohne jetzt, der Film kommt ja hoffentlich mal nach Deutschland, denn der würde ja, glaube ich, auch absolut verstanden werden. Es geht auch um die Vergangenheit, es geht um die samtene Revolution, es geht um Legendenbildung. Und da neigen Menschen dazu, das erleben wir auch in Deutschland, auch im Osten Deutschlands gerade, man steht gern auf der richtigen Seite. Man wäre gern Held gewesen und erfindet dann auch gerne Legenden und Mythen. Ich glaube, das ist universell auch und passiert bei euch genauso?
Ja klar, also genau wie hier ist für uns und auch für mich das stärkste Ereignis, was uns am meisten geprägt hat, und da spinnen sich natürlich Sachen rum und es gibt ja so eine Geschichte, die darüber erzählt wird, auch die so ein bisschen, finde ich, vom Westen aufgedrückt ist, und es gibt natürlich die Geschichte, ich meine, ich sag das jetzt mal einfach kontrovers, ich finde, oft haben zum Beispiel in vielen Sachen Ostdeutsche und Tschechen näher als Ostdeutsche und Westdeutsche, und dann wird so eine Geschichte dann aufgezwungen, blühende Landschaft, keine Ahnung, wie das so funktionieren soll. Und ich finde genau dieses Spannungsfeld zwischen, wir haben ja auch eine eigene Kultur, muss ja nicht alles amerikanisch, muss ja nicht überall der McDonald's sein und so weiter. Und da muss sich jeder positionieren dazu. Und dann entstehen auch Mythen. Und die Mythen werden oft auch leider ausgenutzt, dann von nicht so netten Politikern, würde ich mal sagen. Ja.
Und deshalb wäre es so toll, wenn dieser Film auch in Deutschland sein Publikum finden würde. Nationalstraße, hier im Wettbewerb von Cottbus ist dieser Film zu sehen, aber jetzt leider nicht mehr. Also er ist jetzt durch, er ist gelaufen, die Jury hat ihn gesehen und vielleicht sehen wir ihn dann auch mal in Deutschland. Das wäre großartig. Nach einem Roman von Jaroslav Rudisch, der auch das Drehbuch mit dir zusammen geschrieben hat. Ein Film von Stjepan Altrichter. Herzlichen Dank und eine schöne Zeit in Cottbus. Dankeschön.
Vielen, vielen Dank.
Radio 1 ist live dabei beim Festival des osteuropäischen Films, das noch bis Sonntag läuft. Preisverleihung ist zwar morgen, aber am Sonntag ist auch so ein Publikumstag wie bei der Berlinale. Also man kann herkommen, das sollte man auch tun. Die Stadt ist gut erreichbar aus ganz Brandenburg, auch aus Sachsen übrigens, mit dem Regionalexpress. Fahren Sie her, schauen Sie die Filme an und vor allem genießen Sie die Anwesenheit der Filmemacher und Macherinnen, mit denen man reden kann. Das kann man so intim und auf so besondere, ganz persönliche Weise hier, wie vielleicht nirgends sonst. Auch mit der Regisseurin, die jetzt bei mir ist, die hier ihr Langdebüt vorgelegt hat. Das hat schon viele Kurzfilme gemacht, hat viele Reihen kuratiert, auch hier in Cottbus kennen wir sie bestens, aber das ist jetzt ein ganz besonderer Film und ich denke auch für Sie der bisher wichtigste, eine ganz besondere Arbeit. Gundermann Revier heißt dieser Film von Grit Lemke. Hallo Grit, schön, dass du da bist.
Hallo.
Ja, schön, dass ihr Grit so freundlich begrüßt, Grit. Dieser Film, klar, denkt jetzt jeder erstmal an Andreas Dresen, der mit Gundermann, mit seinem Spielfilm Riesenerfolg hatte, großer Publikumserfolg in Ost und West war und Gundermann sehr differenziert gezeigt hat, diesen wichtigen Liedermacher hier aus der Region. Wann kam da so der Punkt bei dir, dass du gesagt hast, jetzt bräuchten wir aber eigentlich nochmal einen Dokumentarfilm? Das ist durchaus kühn übrigens, wenn gerade ein Film so geleuchtet hat.
Naja, den Plan, den Film zu machen, gab es schon länger. Da war der Andreas Dresen noch gar nicht raus. Bloß da hieß es immer bei allen Förderern und Sendern, wer ist denn Gundermann? Interessiert keinen, braucht keiner. Und der Andreas Dresen hat uns tatsächlich da die Türen geöffnet, muss man sagen. Aber es war auch so, dass Dresen hat ja einen Spielfilm gemacht und muss sich natürlich auf einen Zeitabschnitt und auf ein Thema konzentrieren. Und es ging uns schon drum, nochmal das etwas breiter aufzustellen, das Thema, das auch nochmal zu zeigen, dass es nicht nur um Stasi geht. Und es geht ja auch gleichermaßen um das Revier. Das ist auch beides gleich groß geschrieben auf dem Plakat. Also es geht um unsere Generation, um das Revier und um das Revier auch als Ort von einer Utopie vielleicht, die man verwirklichen möchte. Also etwas, es geht noch ein bisschen mehr sozusagen.
Es ist ein Film über Gundermann schon, man erfährt viel auch über seine Biografie, auch wer ihn vielleicht immer noch nicht kennt, kann ja auch sein. Aber wie du zu Recht sagst, das Revier, der Ort, die Landschaft, auch die verheerte Landschaft, die zerstörte Landschaft, die ist Teil des Ganzen. Warum ist das so wichtig, wenn man über Gundermann spricht, dann auch über die Landschaft zu sprechen?
Na, ich kann nicht anders darüber sprechen, weil ich von hier komme, auch komme aus Hoyerswerda, bin mit Gundi sozusagen aufgewachsen. Und für mich ist diese Landschaft eigentlich ein Sinnbild für unsere ganze Zeit. Heute hat jemand gesagt, der Film bildet auch so ein Jahrhundert ab, natürlich so ein Aufbruch, eine Industrialisierung und dann kommt die Deindustrialisierung, in der wir uns gerade befinden, die Städte, die aufgebaut wurden, wie Hoyerswerda. Hoyerswerda ist auch ein Symbol für einen Aufbruch und für eine schönere, bessere Gesellschaft, die unsere Eltern da bauen wollten, mitten in der Heide. Dann kommt die Wende, dann wird das Land abgerissen, die Stadt wird abgerissen und die Gruben schließen. Was dann aber auch wieder was Gutes hat. Also das ist auch so ein ständiger Kreislauf und für diesen Kreislauf steht für mich auch Gundermann. Also es gibt niemanden, der das so verkörpert wie er und seine Texte. Und jemand, der das auch so mit so viel Schmerzen und mit so viel Traurigkeit auch und auch Lust und Leidenschaft verkörpert.
Du hast schon gesagt, du kanntest ihn, also ihr wart auch befreundet. War das eher hinderlich? Sowas kann ja manchmal bei so einer Arbeit dann auch einschränken und irgendwie so eine Verzagtheit schaffen. Wie war es hier?
Es war beides. Also zum einen musste der Film sehr schnell fertig werden, sodass man nicht wirklich Zeit hatte, darüber nachzudenken. Es hat natürlich die Türen geöffnet. Gerade in Hoyerswerda ist es nicht so einfach, mit einer Kamera rumzurennen. Ich hatte auch einen Kameramann, wunderbaren Uwe Mann, auch aus Hoyerswerda. Und wir haben immer sehr schnell Zugang zu allen Leuten gefunden. Wir haben unsere eigenen Freunde dort gefilmt, die Brigade Feuerstein. Das sind lebenslange Freunde von mir, die ich auch immer bewundert habe für das, was sie da gemacht haben. Gleichzeitig ist es natürlich schwerer, weil man eben weiß, ich will ja dorthin wieder zurück. Also heute war zum Beispiel meine Verwandtschaft in dem Film, das war für mich die härteste Prüfung. Ja, die arbeiten alle im Bergbau und da kann ich nicht, also da kann man nicht irgendwie hinkommen und sagen, das ist eher alles doof hier und macht mal schön euren Kohleausstieg. Das ist eben sehr ambivalent und das ist ein Riss, der hier durch die Gegend geht, der durch uns durchgeht, durch die Familien und deshalb ist es viel schwerer vielleicht auch zu erzählen, wenn man von hier ist.
Sicherlich wird man sich jetzt fragen, was ist anders als im Spielfilm? Was sieht man? Man sieht zum Beispiel die Zusammenarbeit mit Tamara Danz, mit Zilli, die hochinteressant ist, weil da ja zwei Welten aufeinander geprallt sind. Oder auch, und das ist ein sehr interessanter Punkt, nach dem Outing, also als Stasi-Mitarbeiter, er war auch Stasi-Opfer, er ist verspitzelt worden, aber er war ihm auch Täter. Da hörte der Film auf bei Andreas Dresen. Hier bei euch geht's weiter und ihr habt dann die mediale Bearbeitung, die Talkshows, die Interviews, die Gespräche mit reingenommen. Was ergibt das dann für ein Bild?
Also das Bild ist sehr, also dieser Teil ist mir auch sehr schwer gefallen zu erzählen, muss ich sagen. Es gibt viel Material, er war ununterbrochen in irgendwelchen Talkshows, war auch teilweise gar nicht diesen Medien gewachsen, muss man sagen, ja, die ihn teilweise auch vorgeführt haben. Also wir haben jetzt uns entschieden für eine Talkshow, wo er wirklich zwei Leuten gegenüber sitzt, was schon eine unmögliche Situation ist und die ihn da wirklich auseinandernehmen. Und er hat sich sehr schwer damit getan. Er hat auch Sachen gesagt, die mir schwer fielen, in den Film reinzunehmen. Wenn er zum Beispiel sagt, dass es ihm nicht leid tut, oder wenn er sagt, heute würde er keine privaten Dinge ausplaudern, aber andere schon, da zuckt man natürlich erstmal zusammen. Aber gleichzeitig wird auch deutlich, dass er sich den Umgang damit auch überhaupt nicht leicht gemacht hat. Das war auch ein Prozess bei ihm und dieses zu sagen, es tut mir nicht leid, hat eben auch damit zu tun, dass es immer Gründe hatte, das, was er gemacht hat. Er hat immer das gemacht, woran er in dem Moment geglaubt hat und so gehen wir mit ihm auch durch den Film und so haben wir auch das Material ausgesucht, dass wir immer Material aus der Zeit gesucht haben, in der wir uns mit ihm gerade befinden und dann kann man auch diesen sehr schmerzvollen Lernprozess, durch den er gegangen ist, den macht man so mit in dem Film.
Was, und das wäre die letzte Frage, noch hochinteressant ist, finde ich, du hast das mal formuliert, es ist so ein Porträt einer übergangenen Generation. Also es ist mehr als ein Porträt der Landschaft, auch mehr als ein Porträt von Gundermann. Es ist fast so was wie ein Generationsporträt. Warum übergangen?
Gunni hat von einer übersprungenen Generation gesprochen, ja, also er hatte da so eine Theorie, dass irgendwie alle 30 Jahre eine Generation immer übersprungen wird und das ist nun gerade unsere, aber natürlich rührt das auch, also das ist wirklich was, was auch so mein Lebensgefühl und glaube ich auch das von unserer Generation im Osten betrifft, wenn man sich anguckt, wer in den Führungspositionen sitzt, wer hier die Geschicke auch unseres Landes bestimmt, dann sind wir ja übersprungen worden. Es sind andere, die hier die Hefte in der Hand halten.
Das stimmt auch Übergang dann als Wort.
Übergang ist insofern sehr richtig.
Der Film ist ja nochmal zu sehen. Es ist eine MDR-Produktion. Auch der ABB hat mitproduziert, viel Material auch mit zur Verfügung gestellt. Läuft am Sonntag, also am Publikumstag um 12 Uhr in der großen Stadthalle. Da hat man die Chance, dann auch mit dir nochmal zu reden.
Auf jeden Fall. Und Dienstag in Berlin im Filmtheater am Friedrichshain und hoffentlich auch bald im Kino.
Und dann irgendwann ganz viel später auch im Fernsehen, weil sie auch Fernsehsender produziert haben. Ganz herzlichen Dank, Glückwunsch zur Premiere jetzt hier in Cottbus und viele Leute mögen kommen am Sonntag um 12 in die Stadthalle oder am Dienstag dann in Berlin diesen Film sehen. Gundermann, Revier von Grit Lemke. Vielen Dank dir.
Dankeschön.
Und wir schauen weiter auf den Wettbewerb. Wir hatten ja schon einen Kandidaten hier, Nationalstraße aus Tschechien. Das sind Länder und das sind Filmografien, die wir so leider im normalen Kino nicht wahrnehmen, was sehr schade ist, weil viele dieser Filme, die wir hier sehen, hätten durchaus das Zeug, auch ein großes Publikum zu fesseln. Aber da muss man erstmal eine Barriere überwinden. Auch bei diesem Film, über den wir jetzt reden wollen, aus Bulgarien, könnte ich mir vorstellen, der ist so raffiniert gebaut, der hat Elemente eines Psychothrillers, ist gleichzeitig auch eine sommerliche Geschichte, ist eine Coming-of-Age-Geschichte. Der Film hat sehr viel, hat eine sehr weibliche Handschrift. Sestra, also Schwester, heißt dieser Film aus Bulgarien von Svetla Tsotsoskova. Hello, good to have you here.
Hello.
Welcome. I just talked about how amazing the fact is that Bulgaria now has so many very interesting movies. Like last year we had Irina here, which was also a very good movie. Now this movie here. So is there something like a wave now or yeah? Can you say or a renaissance of Bulgarian cinema?
I just think we were anonymous for the world for too long. That's what I think happened. And now, because there were a few years after the communist system fell, that no movies were made in Bulgaria, so there is a big gap. And suddenly films are made again, films are getting abroad, winning awards, so we are not anonymous to the world anymore.
Also sie sagt, ich habe gefragt, ob sowas gibt wie eine Renaissance gerade oder so ein Aufschwung des bulgarischen Films, weil wirklich hier zum Teil auch Cottbus interessante Filme liefen. Und da sagt Svetla, ja, erstmal sind wir irgendwie nicht wahrgenommen worden. Wir sind anonym, auch für die Außenwelt. Die hat uns gar nicht richtig gesehen. Aber es war auch so, nach der Revolution, nach der Wende in Bulgarien, wurde eine Zeit lang überhaupt nichts produziert. Da gab es gar keine Filme. Und jetzt kommen die Filme, jetzt werden die international gefeiert und Festivals gezeigt und werden wahrgenommen, wie zum Beispiel Sestra mit einer hinreißenden jungen Darstellerin. Auch das ist nicht untypisch in diesem Jahr. We have quite a lot of movies in the competition made by young directors, male and female, and telling stories about very young main characters. This is very typical, which is interesting because people like this woman, this girl, they are born after the revolution, a very, very long time after the revolution. Maybe it's now the time to tell stories like that, not any longer to talk about the socialism or the revolution, but yeah, tell stories about today.
Well, yeah, the films are all set in contemporary life of Bulgaria. They could be love story or a story of jealousy, betrayal, all the stories that have been told for thousands and thousands of years, but just set in different environment.
Ja, es ist wirklich jetzt so eine Zeit gekommen, sagt sie, dass so eine Geschichten erzählt werden, nicht mehr von der Vergangenheit, sondern wie diese Geschichte absolut in der Gegenwart angesiedelt, über Liebe, über Eifersucht, über Umwelt. Es ist nur einfach jetzt die absolute Gegenwart, von der erzählt wird. Das könnte überall spielen, diese Geschichte in der Tat. Also wir haben die Schwester, Sestra, gespielt von Monika Najdenova, eine junge Frau, von der ich mir vorstellen kann, dass auch die Jury beeindruckt ist. Who is she?
Monika is a non-actress. She doesn't want to be an actress. No, she was in my first film, Thirst. Sister is my second film. After the first film I made with her, she won a few awards as Best Actress International, and she still doesn't want to be an actress. And I spent 2.5 years looking for her, and I had seen over 3,000 girls for the part of my first film. And then having her, we wrote the script, Sister, especially for her.
Okay. Also, Monika Najdenova ist keine Schauspielerin, sagt die Regisseurin. Sie hat sie für ihren ersten Film entdeckt. Da hat sie 3000 Mädchen gecastet und war so begeistert von ihr, dass sie dann dieses Skript, also für Sister, dann für sie geschrieben hat. Das ist ihr auf den Leib geschrieben worden. Aber nach wie vor möchte dieses junge Mädchen keine Schauspielerin sein, obwohl sie so erfolgreich ist. Für den ersten Film hat sie Preise gewonnen. Auf Festivals wird gefeiert. Sie will es nicht. Und sie hat eine ungeheure Kraft. Und vielleicht kannst du mal schildern, wir lernen sie ja kennen als totale Lügnerin. Also am Anfang tischt die uns da Geschichten auf. Man ist erstmal geschockt. And she has a lot of energy and a great power. And in the beginning it's quite shocking because she's telling stories, unbelievable lies. So why is she doing that? Why is she doing? Why is she a liar in the beginning?
Oh, in the movie.
In the movie, not in. I don't know her in real life. I don't think she's a liar.
I'm a pathological liar myself.
Yes.
So actually, she plays me in the movie.
Maybe all artists are.
All liars? Actors all are. Artists, maybe? I don't know, but sometimes I find it useful being a director and a liar at the same time. It helps.
Of course. Also ich habe gefragt, warum sie so eine Lügnerin ist. Und dann sagt sie, die Regisseurin, sie ist selber auch eine Lügnerin. Vielleicht spielt dieses Mädchen ja auch irgendwie sie selber. Ich habe gesagt, naja, Künstler sind vielleicht immer Lügner. Sagt sie, ja, das kann schon sein. Aber sie glaubt schon, dass es ganz gut ist, Lügnerin zu sein und Regisseurin. Das passt ganz gut zusammen. So what was the most interesting aspect at that kind of story? A lying girl who is trying to sell products that the family was producing. And then she is revealing some of, yeah, really dark family secrets. The reality and the way she is going from the lie to the truth in this movie?
Well, one of her lies destroy her family. And trying to rebuild her family, she finds the truth about her mother. The truth about the missing father.
Also es ist schon so, ich habe gefragt, sie geht da von der Lüge zur Wahrheit im gewissen Sinne in diesem Film, entdeckt Familiengeheimnisse und sagt die Regisseurin, eine ihrer Lügen hatte die Familie tatsächlich zerstört. Das ist ganz kompliziert und raffiniert erzählt im Film und hat zu tun mit dem Vater, mit dem verschwundenen Vater, hat mit ihrer Mutter zu tun und das ist die Lüge und durch diese Lüge gelangt sie dann zu dieser Wahrheit. Inwieweit ist das jetzt auch, du hast gesagt, es ist ein sehr gegenwärtiger Film, inwieweit ist es auch ein gegenwärtiger Film über Bulgarien? You said it's a very contemporary movie, that's my last question. So how far is that maybe a mirror or an image of Bulgaria today, because you have a lot of characters there, normal people from the streets, for instance, that you include in your story.
Well, we try to be as close to real life as we can. I guess we can only tell stories about life that we know. So in our mind, it's very close to reality. And the film is actually shot in a place where people live from the clay, because in the film people make pottery out of clay, and we shot the film in this area where every third family lives from the earth, lives from the clay. Yeah, they make pottery and sells it, and the whole family is engaged in the making of the pottery, like in the film.
Yeah, it's very symbolic, I think, to work with earth in a way. Also die Frage war nochmal, wie weit das mit der Wirklichkeit zu tun hat. Sagt, sie haben versucht, ganz nah an der Wirklichkeit dran zu sein, das zu erzählen, was dort ist, wo sie gedreht haben. Und zwar ist das eine Gegend, wo die Menschen wie im Film von Ton arbeiten leben. Also sie machen so Keramik mit ihren Händen. Jeder Dritte, der dort lebt, macht so etwas. Und auch die Familie, von der erzählt wird im Film, die arbeitet so, dass man also merken kann, das ist ganz nah dran an der Wirklichkeit, dort auch in dieser Gegend. Und ich habe noch gesagt, dieses Arbeiten mit der Erde, mit dem Ton, das ist auch was sehr Symbolisches in diesem Film, den man noch sehen kann. Und zwar morgen um 14.30 Uhr in der Stadthalle läuft Sestra aus Bulgarien. Die Regisseurin wird dann auch noch dabei sein. Are you there for discussion then? Ja, also sie wird dabei sein. Und dann lernen Sie Svetla Tsotskova kennen mit ihrem tollen zweiten Film. Thank you so much. Have a great time.
Thank you. Have a good day.
Wir waren jetzt sehr viel hier in Cottbus im Wettbewerb unterwegs, haben über Kandidaten gesprochen für die Preise, werden wir auch weiterhin noch machen. Wir haben noch zwei Wettbewerbsfilme, die wir Ihnen ans Herz legen wollen, aber wir wollen auch schauen auf das Randgeschehen. Das ist vielleicht gar nicht das richtige Wort, weil es sind wichtige Ereignisse, es gibt wichtige Reihen, die erinnern zum Beispiel an den 30. Jahrestag des Mauerfalls, Reihen, die uns in die Vergangenheit versetzen, aber Fragen aufwerfen, die uns heute logischerweise noch beschäftigen. Besonders bewegend fanden wir ein Special vom Norddeutschen Rundfunk, Stasi im Kinderzimmer. Das ist eine Reportage, die auch schon zum Teil im Fernsehen zu sehen war, schon auf verschiedenen Festivals lief, auch hier zu sehen war, mit einer großen Diskussion. Dann Katrin Matern hat diesen Film gemacht und es geht um junge Menschen, Katrin, die damals von der Stasi angeworben wurden. Katrin Matern hat uns auch einen Gast mitgebracht, Christian Ansel, der in dem Film selbst vorkommt, der als Kind oder als Jugendlicher angeworben wurde von der Staatssicherheit. Und ich will erst mal wissen, es gab auch in der DDR bestimmte Rechtsgrundsätze. Man fragt sich, war das überhaupt möglich? Davon erzählt ja dein Film, Katrin. War es überhaupt möglich, Minderjährige für einen solchen Spitzeljob heranzuziehen? Warum ging das und wie war das?
Es ist so gewesen, dass ab 1966 Erich Mielke einen Befehl ausgegeben hat, dass sozusagen ab jetzt auch Minderjährige angeworben werden können, um mit der Stadtsicherheit zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, dass der Hintergrund einfach der gewesen ist, dass man versuchen wollte, in bestimmte Gruppen reinzukommen, um zu gucken, was ist da los. Was passiert in Kirchgemeinden, was später ist es auf Fußballclubs ausgeweitet worden. Auch in der Skinhead-Szene, überall gab es dann junge Leute, die quasi installiert wurden, um zu gucken, was wird da gesprochen.
Gab es da sowas wie eine Altersgrenze? Also wie weit sind die gegangen?
Ich selbst habe diese Akte nicht gelesen, aber Ilko Kowalczuk, der im Film ja der Experte ist, lange Historiker bei der Stasi-Unterlagenbehörde ist, der hat gesagt, dass die jüngste Anwerbung passiert sei bei einem Kind, das war 12.
Man fragt sich natürlich, die Stasi hat, das gehört zu ihrem Ton, auf Konspiration sehr viel Wert gelegt. Also sobald sich jemand geoutet hat, öffentlich war, war der als IM verbrannt. Wieso sind die dieses Risiko eingegangen? Denn es ist ja ein Risiko. Kinder reden dann eben doch und können nicht so leicht eingeschüchtert werden. Vielleicht sind nicht so vertrauenswürdig in den Augen der Stasi auch. Warum sind die dieses Risiko eingegangen, dass es in meinen Augen ja doch ist?
Also es gab jetzt keinen idealen IM-Kandidaten, sag ich mal, ne? Sondern die jungen Leute kamen aus allen möglichen Schichten, auch aus allen möglichen Familien. Aber was sich so sehen lässt, ist, dass es immer irgendwo ein Defizit gegeben hat. Wenn es um Aufmerksamkeit ging, die vielleicht nicht ganz bekommen wurde. Wenn man gesehen hat, okay, da existiert vielleicht möglicherweise schon ein Konflikt, da existiert vielleicht auch ein Konflikt im Elternhaus sozusagen. Und da konnte dann die Stadtsicherheit in Gestalt der Führungsoffiziere auch als Vertrauensperson quasi auftreten. Als jemand, der dir vermeintlich auf Augenhöhe begegnet und mit dem du dich dann auch einlässt.
Können wir uns ja gleich bestätigen lassen oder auch widerlegen lassen, Christian. Wie alt warst du damals und wie war es bei dir? Also was waren die Methoden? Wie sind sie an dich rangekommen?
Also ich war damals 15 Jahre alt, allerdings, was ich dann erst später erfahren habe, hatte die Stasi schon, als ich 14 war, einen IM-Vorlauf über mich angelegt. Das hatte ganz einfachen Grund. Ich bin einerseits kirchlich erzogen worden, auf der anderen Seite auch staatstreu sozusagen durch meinen Vater. Meine Mutter war in der Kirche, mein Vater in der SED. Ich war ein guter Schüler, hatte Verbindung zur Kirche. Habe also bestimmte Kriterien erfüllt. Deswegen hat die Stasi diesen IM-Vorlauf angelegt. Der Anlass dann, dass sie dann tatsächlich auf mich zugekommen sind, das war, ich hatte eine staatsfeindliche Losung an unsere Schulwand geschrieben. Wacht auf, steht auf, befreit euch. Und so kam das dann quasi ins Rollen.
Also auch eine Form von Erpressung, dann mit der Angst zu spielen. Du hast ja im Film auch ziemlich deutlich erzählt, wie du damit umgegangen bist, denn du hast das ja nicht jahrelang gemacht. Also irgendwann kam auch ein Punkt, wo dir klar geworden ist, dass das ein falscher Weg ist.
Ja, der Punkt kam recht bald. Ich war insgesamt 9 Monate dabei und dieser Prozess so, dass ich gemerkt habe, das kann ich hier nicht machen, das ist völlig falsch und völlig verkehrt. Der kam so nach 6-7 Monaten, aber dann hat es natürlich gedauert, weil die lassen einen ja nicht einfach so gehen. Ne? Also es gab dann schon Situationen, wo ich auch gesagt habe, ich will das nicht mehr machen. Aber dann hat man mir sehr deutlich klar gemacht, du kommst nicht so einfach raus da. Aber letzten Endes ging es dann doch.
Die Geschichten, die wir im Film sehen, dazu gehört auch die von Christian, sind ja sehr unterschiedlich. Auch die Anwerbungsversuche sind immer wieder anders. Die Art der Arbeit ist anders, das Elternhaus ist anders. Also man kann das gar nicht auf einen Nenner bringen.
Unser Film erzählt ja sowohl von Jugendlichen, die als IM angeworben wurden, respektive wo es den Versuch gab der Anwerbung, aber eben auch von jungen Erwachsenen, die sich verpflichtet haben, hauptamtlich zum MFS zu gehen. Und eigentlich erst in dem Zusammenhang dann, wenn du dann noch mal ein bisschen weiter guckst und auch weiter recherchierst, erst dann offenbart sich eigentlich, dass es auch eine Geschichte über Elternhäuser ist, weil eben sehr sichtbar wird, Wie haben sich eigentlich die Eltern in dem Staat DDR verhalten und welche Positionen hatten sie auch zur Stadtsicherheit?
Also da gibt es ganz verblüffende Geschichten. Da gibt es Eltern, die haben eine Eingabe tatsächlich geschrieben, also was man ja normalerweise, wenn man sich beschweren wollte, gemacht hat und gesagt, wir wollen nicht, dass unser Sohn da mitarbeitet, und hatten damit übrigens Erfolg, ohne dass es da irgendwelche Folgen gab. Wie war es bei dir, Christian? Haben deine Eltern das überhaupt mitbekommen? Gab es da Unterstützung?
Nein, das haben meine Eltern nicht mitbekommen und das war für mich, also der Gedanke damals, für mich der Gedanke, das könnte jemals irgendjemand erfahren, war also unerträglich. Was ich auch damals gegenüber meinem Führungsoffizier auch gesagt habe, um Gottes Willen, ich will ja nicht, dass das rauskommt. Und das war natürlich dann für ihn ein gefundenes Fressen sozusagen.
Christian, wie gehst du ganz persönlich um mit dieser Geschichte? Soweit ich weiß, sehr aktiv auch, schreibst auch ein Buch oder hast ein Buch geschrieben darüber. Vielleicht kannst du uns mal sagen, wie dein Umgang ist, denn wir haben es ja gehört, der ist sehr unterschiedlich für die einzelnen Betroffenen.
Ja, also das Buch ist inspiriert durch diese Geschichte und wie gehe ich damit um? Also ich binde mir jetzt kein Schild um den Hals und schreibe das darauf. Aber natürlich erzähle ich Leuten davon, die sich dafür interessieren oder die das wissen wollen. Und vor allem natürlich, ich habe zwei Kinder. Und ich denke, das ist wichtig, damit dann irgendwie offen umzugehen, weil es natürlich auch ein Stück DDR-Geschichte ist, weil es auch ein Stück Familiengeschichte ist, wo ich auch denke, sie sollten das einfach wissen.
Also wir glaubten ja fast alles zu wissen über die Stasi oder sehr viele Geschichten über die Stasi schon mal gehört zu haben. Dieser Film erzählt dann doch nochmal eine ganz andere Geschichte. Er entdämonisiert auch, was da passiert ist, nimmt die Menschen sehr ernst und porträtiert Leute, die sehr bewusst und sehr verantwortungsvoll, finde ich, mit ihrer Vergangenheit umgehen und damit auch ein Beispiel liefern. Das ist ein ganz wichtiger Punkt in dem Film, die Stasi im Kinderzimmer von Katrin Matern. Und einer der Protagonisten ist Christian Anse. Sein Buch, und es wird heißen?
Es wird heißen Der Ofensetzer.
Dann im nächsten Jahr kann man das dann lesen, das Buch von Christian Anse. Herzlichen Dank euch, schön, dass ihr hier wart.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Und wir wollen Sie noch neugierig machen. Sie wollen ja morgen, wenn die Preise verliehen werden, doch mitreden können und sagen können, okay, von dem Film habe ich zumindest schon mal was gehört, auch wenn ich ihn leider nicht sehen konnte. Ich denke, dass dieser Film vielleicht auch die Jury genauso faszinieren wird, wie er uns fasziniert hat. Ein Film aus Georgien, das ja eine ganz lange Kinotradition hat, auch eine große, wunderbare, poetische Sprache gefunden hat in den 60er, 70er Jahren. Aber offensichtlich, und das freut uns sehr, gibt es nach wie vor junge Talente, gibt es Leute, die das Kino weiter vorantreiben in Georgien. Das ist ein schönes Beispiel dafür, über das wir jetzt reden wollen. Das Schwein, Pig, Englisch oder auf Georgisch offenbar Gori, ist das Schwein schlicht und einfach dieser Titel. Und ich freue mich sehr, dass der Mann hier ist, der diesen außergewöhnlichen Film gemacht hat. Sein Debüt, hat auch das Drehbuch geschrieben, Giga Likvikadze. Hallo. Und Irina wird für uns übersetzen.
Hallo.
Danke auch dafür. Ja, erstmal die Frage, wir wissen ja alle, irgendwie Georgien ist zurzeit total angesagt, ne? Also viele Leute fliegen dahin, machen da Party. Das Land wird überschwemmt vom Tourismus geradezu. Aber die Geschichte, die du erzählst, die erzählt von ganz anderen Leuten, auch von einem ganz anderen Georgien. Es wird überhaupt nicht getanzt in deinem Film. Es gibt auch nichts Folkloristisches oder kaum etwas von dem, was man an Georgien so liebt. Man sieht ein bisschen die Landschaft mal hinten, wie schön die ist, die Berge. Aber ansonsten erzählst du von ganz anderen Leuten am Rande. Warum?
Ich denke, dass in meinem Film die Landschaft oder das Land Georgien nicht so die Hauptrolle spielt, sondern eher die Menschen, die tatsächlich diese Landschaft bewohnen. Es könnte sein, dass diese Menschen auch Bürger des anderen Landes sind. Es ist nicht wichtig, welchen Pass man besitzt. Die sind einfach Menschen und leben so, wie sie leben, nach ihren eigenen Regeln sozusagen.
Aber eben schon auch am Rand der Gesellschaft. Das sind so Leute, die leben in so einem abgelegenen Dorf da. Und das, was vielleicht gerade Georgien auch erlebt, an Aufregung und Abenteuern, vielleicht auch an einem neuen Wohlstand, wenn mehr Touristen ins Land kommen, damit haben die absolut nichts zu tun.
Luxus wäre sehr
reben. Okay, es ist eine Outsider, wie er ja.
Das Ja, die sind tatsächlich, so kann man sagen, so Außenseiter. Die sind sogar in dem Dorf, wo sie leben, in der Peripherie, auch nicht im Zentrum des Dorfes, sondern eher so abgelegen, am Ende der Straße. Also sogar in der Peripherie sind sie Außenseiter.
Jetzt haben wir ja diese beiden Brüder, also von denen wir jetzt gesprochen haben, diese Außenseiter, das sind Kleinkriminelle, so könnte man sie beschreiben. Ich sag mal so, sie sind jetzt nicht die allercleversten Typen. Also man hat nicht den Eindruck, dass die einen super raffinierten Bankraub zustande bringen würden oder irgendwas, was größere geistige Arbeit erfordert, sondern das sind schon so kleine Geister, könnte man schon so beschreiben, glaube ich.
Ich denke, dass die eigentlich auch gar nicht wissen, wie man eigentlich richtig als Verbrecher so sich beschäftigen kann. Die könnten auch nichts wirklich ausrauben oder so. Das Ganze betrachten sie wie so ein Spiel eher und nichts als genau Ernstes.
Es kommt ja auch eher zufällig zu Ihnen. Und zwar dieser Kriminalfall, den du erzählst. Das ist ja eine Kriminalgeschichte, wenn auch sehr besonders erzählt und sehr langsam. Ein junger Mann bei einer Buspanne, der ist dann plötzlich da draußen. Der gerät da rein, der ist um die 20 rum und ist auch jetzt nicht so absolut ein wahnsinnig intellektueller Typ. Also der gerät da rein und dann plötzlich in dieser Situation begreifen sie erst, wir können daraus Kapital schlagen. Der bleibt jetzt hier, ist ja kein Plan. Und sie fordern dann was? Vielleicht kannst du mal beschreiben, was ihre Forderung ist, denn es ist dann doch eine handfeste Entführung mit Forderung. Welche Forderung?
Ja, im Film wird dann gegen die Entführung des Jungen einfach 300 Lari, wenn man das jetzt in Euro übersetzen würde, wäre dann 100 Euro circa dann.
Und welche Rolle spielt das Schwein dabei? Das wird ja im Film auch sehr klar gemacht und erklärt.
Die Familie kann halt dieses Geld nicht auftreiben, aber in der Familie gibt es ein Schwein, was ungefähr so viel kosten würde, wenn man das verkauft, wie die Verbrecher oder diese Kleinkriminelle von der Familie für den Jungen sozusagen fordern.
Der besondere Reiz des Films besteht ja nun darin, dass im Grunde genommen erstmal gar nichts passiert. Alle überlegen, wenn wir jetzt stillhalten, dann könnte ja irgendwie das auch so funktionieren, müssen das Schwein nicht verkaufen. Die Räuber kommen vielleicht trotzdem, diese Erpresser kommen vielleicht trotzdem zu ihrem Geld. Es ist ein ganz langer, auch sehr komischer Stillstand, bei dem sogar eine Bindung entsteht zwischen den Figuren. Das berühmte Stockholm-Syndrom ist ein wenig so. Also zwischen diesen drei Männern entsteht doch so etwas wie eine Bindung, die nicht nur aggressiv ist.
Dann rationalisiert die Situation, darum tanen uachlodebien ertmeinst ari es.
Ja, am bici schoreba შეიძლება ყველაზე აქტიური, საინტერესო და მრავალფეროვანი დღეები ეხლა არის. ესეთი მრავალფეროვანი ცხოვრებით არ უცხოვრია მანამდე არასდროს.
Man kann sagen, dass der Hauptdarsteller, also der Hauptcharakter sogar in seinem Leben sozusagen die interessantesten oder die aufregendsten Momente des Lebens jetzt gerade eben erlebt mit den Kleinkriminellen zusammen. Davor hatte er noch nie im Leben sowas erlebt.
Und er hat vielleicht dadurch auch die Chance auf ein neues Leben, auf ein anderes Leben. Das zeigt der Film auf eine sehr schöne, auch sehr liebevolle Weise. Aber eine letzte Frage noch. Ich bin wirklich fasziniert gewesen, den Stillstand zu spielen, dieses Abgehängtsein, am Rande zu sein, ist eine große Herausforderung für die Hauptdarsteller. Die meisten sind ja größtenteils auch immer bekifft, irgendwie zugedröhnt. Sind das professionelle Schauspieler? Wie haben die das hinbekommen? Es wirkt teilweise wie ein Dokumentarfilm.
Ერთი პროფესიონალი მსახიობია თეატრში მუშაობს და ორი არაპროფესიონალი არიან. თავიდან გაუჭირდათ აი რაღაც ერთი შეგრძნება და მე როცა შეიგრძნეს ჩვენ ესეთი ნაცნობები ყავს ყოველს და უკვე გავუმარტივდათ.
Also man muss sagen, dass wir tatsächlich hauptsächlich mit Laiendarstellern gearbeitet haben. Ein Charakter ist tatsächlich ein Theaterschauspieler in der Peripherie in Georgien, aber der Rest waren Laie. Aber am Anfang war das ziemlich schwierig, irgendwie auch mit den anderen klarzukommen. Aber dann mit der Zeit hat man schon so eine gemeinsame Sprache gefunden während der Arbeit.
Diese gemeinsame Sprache fasziniert sehr, weil sie diesen grimmigen Humor hat, weil sie ein anderes Georgien zeigt, auch eine andere Geschichte erzählt, als wir sie vielleicht kennen vom georgischen Kino. Basiert übrigens auf Tatsachen. So eine ähnliche skurrile Entführung soll tatsächlich stattgefunden haben in Georgien und ging offensichtlich auch ähnlich aus, wie es in diesem Film erzählt wird. Das Schwein, eine ganz besonders schöne Entdeckung, Gori Pick, hier im Wettbewerb von Cottbus. Bedanke mich sehr herzlich bei Giga Liki Katze, der sein Debüt hier in den Wettbewerb geschickt hat. Tschüss, passive. Radio 1 live bei den Filmfestspielen in Cottbus beim Festival des osteuropäischen Films. Und ein Mann hat hier eine ganz besonders schöne Aufgabe, finde ich. Er durfte nämlich eine eigene Reihe kuratieren. Das macht immer Riesenspaß, ist auch sehr schwer, Filme auszuwählen in einer ganz besonders wichtigen Reihe in diesem Jahr, nämlich Länderschwerpunkt Ungarn. Also ein aufregendes Filmland nach wie vor mit vielen internationalen Preisen, vielen Anerkennungen auf Festivals. Sie kennen diesen Mann übrigens, wenn Sie Radio 1 regelmäßig hören, als wunderbaren Kollegen, als Filmkritiker, auch als brillanten Übersetzer. Heute ist er aber hier als Kurator für die ungarische Reihe. Jörg Taschmann, guten Abend erstmal.
Ja, ich grüße dich, Knut. Ich muss aber dazu sagen, fairerweise, ich habe das zusammen mit Bernd Buder, dem Festivaldirektor, kuratiert. Also wir haben die beide kuratiert.
Sehr schön. Du hast einen ganz direkten ungarischen Bezug auch. Vielleicht kannst du das auch mal sagen, denn du gehörst zu den wenigen Menschen, die ich kenne, die sehr gut Ungarisch können.
Ich habe in Budapest studiert. Ich war dort auf der Filmhochschule von 1988 bis 91 und bin eigentlich ein diplomierter Kameramann und war deswegen die 3 Jahre dort. Wir mussten aber damals auf Ungarisch studieren. Das hat sich ganz gut gefügt. Dadurch habe ich die Sprache dann doch ganz gut mitbekommen. Und ich habe auch einen familiären Hintergrund. Meine jüdische Großmutter stammte ursprünglich aus Ungarn, zwar aus einer Stadt, die heute in der Ukraine liegt, aber ihre Muttersprache war Ungarisch. Insofern hat mir das auch immer was bedeutet.
Und diese Verbindung zu Ungarn ist nie abgerissen. Auch dein Interesse, deine Neugier, du fährst immer wieder dahin, auch zu den Festivals, versuchst den Überblick zu behalten. Darum kannst du ja sowas auch kuratieren. Und Jörg, es stellt sich ja die Frage, wie auch bei Polen zum Beispiel, Länder, die vielleicht schwierige politische Situationen gerade durchmachen, wo es große Veränderungen gibt, auch Einflussnahmen von der Regierung in die Kultur hinein. Wie ist das in Ungarn? Man staunt ja nach wie vor bei diesem Land, was für hervorragende, originelle, starke Filme da kommen.
Ja, man muss eigentlich sogar sagen, seitdem Viktor Orban an der Macht ist und eigentlich alles umgekrempelt hat damals, ist der ungarische Film wesentlich besser geworden. Er ist wesentlich vielfältiger geworden, was die Genrevielfalt angeht. Und er ist vor allen Dingen auch international plötzlich wieder sehr erfolgreich geworden. Wir reden hier von Oscars, wir reden von Goldenen Bären, wir reden von Hauptpreisen auf A-Festivals wie in Karlovy Vary. Und angefangen hat das eigentlich damit, dass ein Hollywood-Produzent, der ungarischer Abstammung war, nämlich Andy Weiner, der hat sozusagen als Staatsbeauftragter und Dudesfreund von Viktor Orban den Job bekommen, vor einigen Jahren da alles umzukrempeln. Und interessanterweise, da gab es ganz große Befürchtungen. Der Mann, der kannte nämlich das ungarische Filmwesen kaum, obwohl er längst wieder in Ungarn lebte. Aber der kannte überhaupt nicht diese ganzen kleinen, feinen Arthouse-Filme. Und man hat sich damals diese Anekdote erzählt, der hätte sich erstmal einen Stapel DVDs besorgt, um sich erstmal mit seinem Thema vertraut zu machen. Der hat aber was sehr Cleveres gemacht. Der hat sich mit Fachleuten umgeben, einem Gremium, das sozusagen beschlossen hat, welche Filme gefördert werden und welche nicht. Und jetzt, um nur so 2, 3 Titel zu nennen, also Son of Soul beispielsweise, Shaul Fia, das war eben der erfolgreichste Film in dieser Ägide, Andy Weiner. Der hat einen Oscar bekommen, der hat in Cannes Auszeichnungen bekommen und ist eben auch in Ungarn sehr erfolgreich in den Kinos gelaufen.
Dieser Mann, der so schlimme Befürchtungen geweckt hat bei vielen Filmemachern, die auch protestiert haben gegen seine Einsetzung, lebt inzwischen nicht mehr. Aber zumindest hat er offensichtlich in dem Filmwesen etwas sehr Gutes bewirkt, nämlich nach wie vor Kreativität. Man darf ja auch nicht vergessen, jede Regierung, das kennen wir auch noch aus dem Osten ganz gut, freut sich auch über internationale Preise. Da ist man dann wieder dankbar und verneigt sich von den Filmemachern. Wie war jetzt deine Auswahl? Hattest du ein breites Feld? Gab es nach wie vor für dich auch genug, dass du hier zeigen kannst, wofür du dich entscheiden konntest?
Also die Idee war sozusagen, dieses Spektrum einfach mit abzubilden, einfach zu zeigen, es gibt nicht nur diese Festivalfilme, die vielleicht ein bisschen düster, ein bisschen sperrig sind, sondern in Ungarn werden Komödien gedreht, in Ungarn werden Actionfilme gedreht, in Ungarn werden historische Krimis gedreht, in Ungarn werden Coming-of-Age-Filme gedreht. Und es gibt eben auch Filme, die ganz unabhängig produziert werden, von jungen, engagierten Filmemachern, die an allen Fördertöpfen vorbei den Mut haben, einfach was auf die Beine zu stellen.
Wir haben ja immer wieder auch in Cottbus erstaunliche Filme gesehen, ganz experimentelle Filme, die auch hier wiederum ausgezeichnet wurden. Jetzt ist das ja eine Nebenreihe, also hier gibt es keine Preise, aber es gibt die Möglichkeit für uns, Sachen zu entdecken. Greift doch noch was raus, dann laufen noch eine ganze Menge Filme hier.
Also es laufen jetzt allein am Wochenende fast 4 oder 5 Filme noch aus dieser Reihe. Und ich werde einmal 2 Titel ganz kurz nennen. Da ist einmal Der Whisky-Räuber. Das ist der Film von Nimrod Ontal. Der hat vor Jahren mal Control gemacht. Eigentlich ein Ungar, der in Los Angeles aufgewachsen ist, im Alter von 18 nach Ungarn kam, auf die Filmhochschule ging, dann Control gemacht hat und jetzt zurückgekehrt mit einer Wahnsinnsgeschichte, die in den Hits läuft, morgen um 21.30 Uhr hier in Cottbus zu sehen. Im Übrigen, für all die, die es nicht bis nach Cottbus schaffen, ganz im Geheimen, der Film ist in Deutschland immerhin herausgekommen, zwar nie in den Kinos, aber auf Blu-ray erschienen. Also man kann den sehen und erzählt die Wahnsinnsgeschichte von einem Räuber, der immer einen Whisky trinken muss, bevor er eine Bank überfallen hat, der aber nebenbei auch ein erfolgreicher Eishockeyspieler war. Also allein das ist schon mal ungewöhnlich und spielt kurz nach der Wende im Wilden Osten.
Das wäre der erste Tipp, der zweite?
Der zweite Film heißt Deva und spielt eigentlich in Siebenbürgen, wo es ja eine sehr starke ungarische Minderheit gibt. 2 Millionen Ungarn leben eben in Rumänien, sind rumänische Staatsbürger. Und da gibt es die Geschichte eines Mädchens, die ist eigentlich eine Albina, also ein Albino-Mädchen. Und sie meint eigentlich immer, alle würden sie verfolgen. Aber dem ist eigentlich nicht so. Alle sind relativ freundlich mit ihr. Und das ist ein sehr, sehr ungewöhnlicher Film. Film von einer Regisseurin. Petra Sötsch heißt sie. Auch ein relativ kurzes Werk, nur 76 Minuten lang, aber wirklich sehr, sehr originell, mal eine ganz andere Coming-of-Age-Geschichte. Und der läuft morgen um 14.30 Uhr im Glatthaus und am Sonntag noch einmal um 12 Uhr im Glatthaus hier in Cottbus.
Und Sie können diesem Mann wirklich vertrauen, dass einer der besten Kenner des ungarischen Kinos weit und breit hat diese Reihe kuratiert, zusammen mit dem Festivaldirektor. Eine sehr intime, sehr genaue Auswahl. Herzlichen Dank, Jörg Taschmann. Ich wünsche dir viele Zuschauer und Zuschauerinnen, die neugierig sind auf das nach wie vor sehr lebendige ungarische Kino. Dank dir.
Danke.
Radio 1 ist live dabei in Cottbus und da darf eine liebe Kollegin nicht fehlen, nämlich Kerstin Lehmstedt.
Hallo, guten Abend.
Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Und Carsten, auch das gehört zu den Traditionen. Wenn wir hier beim Festival sind, gehen wir immer auch ins DKW, also in das Kunstmuseum Dieselkraftwerk, einer der schönsten Orte dieser Stadt. Und die lassen sich ja auch gerade zum Festival immer etwas Besonderes einfallen. In dem Falle, also gibt es auch wieder eine Überschneidung, über die wir noch reden werden. Da gibt es jetzt eine Ausstellung. Wir sind ja immer noch im Bauhaus Jubiläum, nicht zu vergessen. Und zwar Cottbus und die Moderne. Also da kann man entdecken, welche Spuren die Moderne der 20er Jahre, frühen 30er Jahre, hier hinterlassen hat?
Kann man unbedingt entdecken, also zum Teil wirklich Unbekanntes. Die Ausstellung ist ja überschrieben mit unbekannte Moderne, auch Überraschendes wirklich. Man sieht, dass auch an ganz unterschiedlichen Orten in Brandenburg und auch jenseits der Oder in Polen nämlich in den 20er, frühen 30er Jahren das Bauhaus gewirkt hat. Es sind eigentlich, muss man sagen, 3 Ausstellungen in einer gezeigt werden. Malerei, Grafik, Fotografie, dann Kunsthandwerke und Alltagsdesign und natürlich auch Spuren der Bauhausarchitektur in Brandenburg.
Ja, und wenn das erwähnt wird, also Bauhausarchitektur in Brandenburg, fällt mir sofort ein wunderbares Bauwerk ein, nämlich die Gewerkschaftsschule in Bernau. Ist ja inzwischen sogar UNESCO-Welterbe.
Ja, das ist allseits bekannt, aber hier in dieser Ausstellung geht es vor allem um Bauhaus-inspirierte Bauten in der deutsch-polnischen Lausitz. Mehrere Fotografen haben diese Bauten aufgespürt, gesucht. Da gibt es also Wohnsiedlungen, eine Feuerwache, eine Schule, auch ein Krematorium ist dabei. Und die haben das dann abgebildet aus ihrem ganz subjektiven Blickwinkel. Das Ganze wurde in einem Architekturreiseführer mit ganz viel Hintergrundmaterial dann auch noch dokumentiert. Und man kann sich anhand dieses Reiseführers jetzt auch selbst auf Spurensuche begeben.
Spurensuche, wir bleiben bei diesem Thema, kann man auch betreiben, wenn es ums Bauhaus geht in Brandenburg. Und zwar jetzt nicht nur Architektur, sondern Kunsthandwerk, Alltagsdesign. Fand ich übrigens besonders schön.
Ja, und ich war auch erstaunt, weil es wirklich also mehr Dinge gibt, als ich vermutet hätte in Brandenburg. Da gab es in Spremberg zum Beispiel Christian Dell. Er ist einer der ersten Bauhäusler, die sich mit Kunststoff beschäftigt haben. Und Dell, der hat die sogenannte Wunderkanne erfunden. Das ist ein Service, wo wirklich sämtliche Teile in die Kanne gestapelt werden konnten. Und davon inspiriert gab es dann zum Beispiel in DDR-Zeiten auch ein Campinggeschirr. Oder Wilhelm Wagenfeld, Erfinder der Leuchte, der Wagenfeld-Leuchte, große berühmte Bauhausleuchte. Der landete irgendwann in Weißwasser bei den Lausitzer Glaswerken und entwarf Gebrauchsgläser natürlich nach dem berühmten Motto schlicht, funktional und formschön. Also ich würde die auch gerne zu Hause haben.
Also auch das hat mir gefallen, diese Ausstellung. Die zeigt ja auch, und zwar sehr geschickt, welche Spuren diese Dinge bei uns im Alltag hinterlassen haben. Also wie das Bauhaus weiterwirkt in unserer ganz normalen Welt. Jetzt haben wir also schon geredet über Architektur, Kunsthandwerk, Altersdesign jetzt gerade. Es fehlt noch die Ganz klar, Malerei, Fotografie, Druckgrafik, also die unbekannte Moderne.
Ja, und die nimmt im Prinzip natürlich den größten Raum ein. Also hier sind wirklich so Spätexpressionismus, neue Sachlichkeit und Dada stilistisch gemixt. Das ist so wie so ein Spiegel der 20er, frühen 30er Jahre. So zwischen Lebensgier, Depression, Krise, zum Teil düstere Stadtlandschaften, Menschen vor Fabriken. Aber auch Frauen im Beruf tauchen auf einmal hier auf. Also da gibt es so ein Gemälde, was mir wirklich sehr gut gefallen hat, die Laborantin von 27, ein Gemälde von Richard Birnstengel. Und es gibt wirklich tolle experimentelle Fotografien, tolle Holzschnitte. Für mich eine Entdeckung, die Serie von Gerd Ernst. Das ist ein niederländischer Künstler, der gilt als einer der Erfinder des Piktogramms. Und diese Serie, die da in der Ausstellung zu sehen ist, die heißt 12 Häuser aus der Zeit. Da hast du vom Puff übers Theater bis zum Gefängnis praktisch wirklich alle Einrichtungen, die eine Gesellschaft so symbolisch abbilden. Und das wirkt total modern und hat mich also wirklich richtig mitgenommen.
Kerstin, wir hatten einen schönen Tag da im Museum. Ganz herzlichen Dank dir erstmal. Unbekannte Moderne, eine große, sehr vielschichtige Ausstellung im Kunstmuseum Dieselkraftwerk, das als Gebäude ja selbst auch zur Moderne gehört,
genau,
in Hamburg.
Genau.
Hier in Cottbus läuft noch bis zum 12. Januar, also Sie haben noch viel Zeit herzukommen. Aber morgen sind auch noch Filme zu sehen. Und da haben wir jetzt eben die Schnittmenge zum Filmfestival hier in Cottbus. Da laufen Filme in einer Reihe mit dem Titel Zwischen Bauhaus und Brutalismus zum Umgang mit dem Erbe der sozialistischen Architektur Moderne. Das alles im Dieselkraftwerk. Kerstin, vielen Dank. Und auch in diesem Jahr sind wir hier nicht allein in Cottbus, sondern haben uns Verstärkung gesucht. Gastkritiker, die sich für uns die Filme hier ansehen, zusammen mit dem Stadtmagazin Hermann, die gemeinsam mit uns hier wieder tolle Leute ausgesucht haben. Es war auch gar nicht so schwer, weil wir kannten die auch schon und wissen, dass sie das gut machen. Also ich freue mich sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt, als Gastkritiker hier bei uns denn auch zu Gast zu sein. Ihr habt euch wahnsinnig viele Filme schon angeschaut, ihr seid unheimlich fleißig und ich freue mich sehr, dass wir uns immer wiedersehen. Das ist nicht das erste Mal. Das ist einmal Professor Ralf Woll hier von der BTU und Henning Rabe. Er ist Musiker und Autor. Herzlich willkommen erstmal. Schön, dass ihr da seid.
Hallo, hallo.
Ja, wir freuen uns sehr. Danke für die Einladung. Ja,
hi. Danke, danke.
Also ihr seid extrem fleißige Kinogänger. Was war so der innere Plan? Man muss ja irgendwie rangehen und sie sagen, ich nehme mir was vor, mich interessiert ganz besonders. Was war es bei dir, Henning?
Also ich habe mir zwei Reihen ausgesucht als Hauptfokus. Erstens die ungarischen Filme und zweitens die Architekturreihe, also zwischen Bauhaus und Brutalismus. Also erstens, weil ich selber gern mit der Kamera nach Osteuropa reise, zum Beispiel Moldawien oder Ukraine, um genau solche Architektur abzulichten, die ja auch im Verschwinden begriffen ist, die bedroht ist. Und das ist sehr schön, diese Bauten dort präsentiert zu sehen in einer Reihe, die hervorragend kuratiert ist, muss man auf jeden Fall sagen, und in denen die Protagonisten, also nicht nur die Gebäude, sondern auch die sie kommentieren, mir einfach aus dem Herzen sprechen.
Diese Filme können Sie ja zum Teil morgen auch nochmal sehen. Kerstin Lehmstedt hat gerade drüber gesprochen, über die Ausstellung und über diese Filme. Zweites Thema für dich?
Ungarn. Und da muss ich aber sagen, ich habe noch ein paar Filme vor mir. Großartig war bis jetzt aber die Komödie Der Zeuge von 1969. Ein großes Highlight, eine brillante, bezaubernde Komödie über den Stalinismus in Ungarn. Und der Saal war voll, der Funke sprang über. Im letzten Drittel natürlich kam dann doch der Kloß im Hals, der ja zu so einem Thema auch gehört. Aber es war so die Preislage wie das Blaue vom Himmel. Die Hörer erinnern sich teilweise an die georgische Komödie aus den 80ern. Also es war die Preislage und ganz wunderbar.
Du hast jetzt alles angesprochen, was wir in dieser Sendung irgendwie auch schon mal diskutiert haben, ein bisschen. Also die ungarische Filmreihe, der Kurator war hier, das georgische Kino, das nach wie vor lebendig ist. Also du hast dir auch Beispiele hier angesehen. Jetzt frage ich aber erstmal den Professor, was er sich vorgenommen hat.
Ja, also das Spannende ist ja, dass ich mir hier selber ein Bild machen kann. Das heißt, ich kann als erstes mal ganz, ganz schön mir, ich habe versucht, mir sämtliche Wettbewerbsfilme anzugucken. Und das hat dieses Jahr sehr, sehr gut geklappt. Denke ich also auch vom Scheduling, dass man die alle sehen kann. Außer du hast mich jetzt gerade, wie gesagt, rausgeholt. Ich muss morgen um 10 wieder ins Kino.
Die Wiederholung schauen, weil er bloß die Hälfte gucken kann.
Ja. Dann die zweite Sache, wenn das noch klappt und wenn dann noch ein bisschen Zeit bleibt, versuche ich mich immer auf diese Hits zu konzentrieren. Also Filme, die in zum Beispiel aus Finnland kommen und in Finnland erfolgreich waren. Das war eine ziemlich tolle Sache, um auch das Land kennenzulernen. Leider kannte ich nur Finnland schon, aber der Film war natürlich wieder typisch finnisch, den ich Mittwochabend gesehen habe. Das war gut.
Also hast du einen guten Überblick auch über den Wettbewerb und kannst uns jetzt schon mal verraten, kommt da noch ein bisschen was. Aber was ist so dein Highlight? Wer wird das Rennen machen? Also, Hauptpreis.
Nein, ich glaube, das kann ich jetzt noch nicht sagen, weil ich glaube, der Film, den ich jetzt gerade nicht gesehen habe, der könnte es durchaus sein. Aber was mich bislang am meisten gefesselt hat, und das hängt immer mit der Geschichte zusammen, war dieser Film mit einem scharfen Messer. Das war wirklich faszinierend, weil da also aus der Opferrolle heraus ein Kriminalfall geschildert wurde. Das hat mich wirklich sehr berührt.
Ein slowakischer Film, ein wahrer Fall, ein Neonazi-Mord an einem völlig unschuldigen Opfer einfach auf der Straße, Zufallsopfer. Regisseur war gestern noch hier, ist ein Debüt. Ich fand ihn auch erstaunlich, nicht? Wie, welche Kraft auch da entwickelt wurde, mit wie Mitgefühl auch erzählt wurde. Also, man war sehr berührt. Das war einer der stärksten Filme. Wäre ich ganz bei dir. Mal sehen, wie die Jury das sieht.
Aber ich glaube, ein Kriminalfilm wird es nicht machen, so wie ich die.
Aber ist ja politisch, ist auch ein Polit-Thriller im gewissen Sinne. Ne? Also ich denke mal, irgendwie in irgendeiner Form wird er vorkommen. Jetzt hast du den Wettbewerb ja so nicht gesehen, aber was war so dein absolut stärkster Eindruck? Oder vielleicht noch allgemeiner gefragt, was macht für dich dieses Festival immer wieder aus, Henning?
Also wirklich die Vielfalt der Filme. Also es gibt immer im Spektrum oder in den Specials wirklich großartige Sachen für mich. Wettbewerb habe ich nur 3 Filme gesehen, will ich deswegen nicht so viel zu sagen. Wenn wir die Zeit haben, würde ich einen polnischen Architekturfilm noch hervorheben, ja. Und zwar, also auch in der Architekturreihe ging es in einen Kurort, die Architektur in Zawodzie von Ewa Cionka. Da ging es also um modernistisches Bauwerk und da kam ein Originalarchitekt zu Wort, aber auch seine jungen, bewundernden Kollegen, die zum Beispiel sagten Dinge wie, wenn man über das sozialistische Polen redet, dann denkt man immer an eine rigide Kulturpolitik oder an ganz strenge Vorgaben beim Bauen, Klotz, Klotz, Klotz. Das ist aber nicht so. Und dann sieht man in der grünen Berglandschaft der Beskiden herrliche weiße Pyramiden, die wirklich äußerst kühn sind. Und damit ist die These ja schon bewiesen. Und ein anderer Architekt sagt, man muss sich mit seinem Erbe beschäftigen, zumindest die Vergangenheit respektieren.
Und das ist ein wunderbares Motto, finde ich, auch für alles, was wir hier gesehen haben, wenn es um die Vergangenheit geht. Die Vergangenheit respektieren. Und das kann man hier in dem Fall entwickeln anhand der Architektur. Ich bedanke mich bei euch beiden für diese kurzen Einblicke in euer sehr aufregendes Festivalleben, das ihr hier führt. Und würde mich sehr freuen, wenn ihr vielleicht im nächsten Jahr wieder dabei seid. Also ihr seid inzwischen, gehört ihr eigentlich dazu, ihr gehört zum Team als Gastkritiker. Ganz herzlichen Dank. Dies war Ralf Woll und Henning Rabe. Schöne Zeit noch in Cottbus. Danke.
Vielen Dank. Wir kommen wieder.
Danke, wir sind immer da.
Das war's dann auch schon hier aus dem Weltspiegel, aus dem Café vom Festival des Osteuropäischen Films. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren Kollegen von der Technik hier in Cottbus, bei Boris Kulik für die Redaktion. Mein Name ist Kurt Elstermann und wir hören uns morgen um 12 Uhr wieder, 12 Uhr mittags, unser Filmmagazin. Kommt auch aus Cottbus, kommt auch aus dem Weltspiegel, aber selbstverständlich reden wir auch über Filme, die ganz normal am Donnerstag angelaufen sind. Unter anderem der überragende deutsche Film Lara mit Corinna Harfouch. Mit ihr haben wir auch gesprochen morgen, also ein Interview mit einer der wichtigsten deutschen Schauspielerinnen. Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss, bis dahin.
Radio 1, nur für Erwachsene.